Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Späte Siege sind immer etwas Schönes, so Leo Bittencourt nach der Partie gegen Stuttgart. Und da schließen wir uns definitiv an. Das Auswärtsspiel stand für Werder unter einem guten Stern. 3 Punkte eingesackt, damit auch das Saisonziel, die 40-Punkte-Marke in der Bundesliga geknackt und den Klassenerhalt gesichert. Mehr geht fast nicht an einem Spieltag. Ihr schwimmt mit auf der Erfolgswelle und habt eure Beiträge geschickt an unsere WhatsApp-Nummer. Die 0160 98213 3 mal die 8 und die 4. Ist ja klar, dass wir es einsammeln und in diesem Podcast berücksichtigen, der heute übrigens von gleich 2 rauen Stimmen geführt wird. Der mit dabei ist mein Deichstubenkollege Malte Bürger, der sich anhört, als sei er Teil der Werder-Fankurve gewesen. Moin Malte.
Ja, moin Alex. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwo ist mir die Stimme hier verloren gegangen. Ich schwöre, ich habe weder geraucht noch viel getrunken, noch großartig rumgeschrien, aber irgendwie, ich schieb's auf die Pollen, die hier irgendwie in der Luft unterwegs sind, in diesem Kessel in Stuttgart. Und wahrscheinlich haben die mich hier irgendwie dann doch etwas beeinträchtigt.
Ja, wenn es da einmal hängt im Kessel, dann bleibt es da auch. Sag mal, oder hast du vielleicht zu viel mit dem Schiri diskutiert? Da gab es ja Bedarf. Von unserer Seite weniger, aber...
Ich wäre froh gewesen, wenn er vorbeigekommen wäre, tatsächlich. Also ich hätte gerne noch mit ihm drüber diskutiert, wobei die Stuttgarter Kollegen, die neben mir standen, die hätten, glaube ich, noch viel, viel lieber mit ihm diskutiert. Also da war wirklich einiges los. Kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Also der war natürlich... zumindest auf Stuttgarter Seite der Mann des Tages. Auf Bremer Seite gab es da ja glücklicherweise jemand anderen.
Ja, so sieht's aus. Es war generell ein wildes, ein gutes Spiel von Werder. Wobei, naja, es gab Phasen, da lief es eben nicht so, wie man sich das vorstellen würde. Aber eins ist klar, Man of the Match Oliver Burke, der hat uns gerettet in Bestform mit dem Doppelpack. Richtig abgezockt beim 1-1 und dann am Ende noch der erlösende zweite Treffer. Da muss man ja sagen, die harte Arbeit bei ihm zahlt sich mehr als aus. Scheint so der neue verlässliche Goalgetter. Plötzlich Stammkraft mit Potenzial zum Mitarbeiter des Monats, könnte man auch sagen. Sebi schreibt dazu, der Schotte mit dem Bart entwickelt sich langsam zu einer Art Lebensversicherung für uns. Ich finde die Entwicklung von ihm einfach super. Man merkt wirklich, dass er seit der Geburt seines Kindes wieder voll dabei ist. Na, ich muss mal sagen, wenn das Kind tatsächlich der Auslöser sein sollte, dann empfehle ich definitiv noch mehr Nachwuchs bei den Burkies. Aber das kann nicht der einzige Grund sein. Welchen gibt's noch, Malte, dass der so gut drauf ist im Moment?
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also wenn man diese Entwicklung einfach sieht, bei Werder aussortiert worden. Auch wir haben ihn natürlich im Zillertal auch schon rausgeschrieben und gesprochen in unseren Videos, weil es einfach wirklich überhaupt keine Ansatzpunkte mehr gab, dass dieser Mann nochmal irgendwie die Kurve kriegen würde. Und was da im vergangenen Herbst passiert ist, ist wirklich, ja, es gleicht einem Märchen, aber ein hart erarbeitetes Märchen. Also man sieht einfach, er zeigt ganz andere Trainingsleistungen und er hat heute auch nochmal selber in der Mixed Zone gesagt, er hat von Anfang an gesagt, dass er dem Club genau das geben kann und er ist diesem Verein einfach unfassbar oder den Verantwortlichen unfassbar dankbar, dass sie ihm diese Chance noch einmal gegeben haben, dass er das jetzt zeigen kann. Und es passt halt jetzt zusammen. Also er arbeitet jetzt vorbildlich mit in jegliche Laufrichtung, ob nach hinten, nach vorne, zur Seite, wo auch immer hin. Denkt nicht großartig nach bei den Abschlüssen. Das ist vielleicht dann tatsächlich so dieser eine Unterschied, der vielleicht sogar auch durch, ich sag mal, das perfekte familiäre Glück, dass du einfach irgendwie nicht mehr ganz so verkopft an die Sache rangehst und plötzlich zählt nur noch, also nicht mehr nur noch, ich muss unbedingt als Stürmer funktionieren, sondern vielleicht ist er da einfach gechillt. Und das war auch diesmal tatsächlich so, er ist der Mann des Tages, der gefragte Mann und kommt da in die Mixed Zone und steht dann da völlig locker und sagt halt so, ja, ist okay, war ein ganz guter Tag. Also wirklich maximal gelassen, der Vogel. Und sagt dann auch so, ja, nee, er möchte sich jetzt erholen, denn er hat sich echt totgerannt. Also wirklich total cooler Typ und hat es mehr als verdient, da wo er herkommt. Das muss man ganz deutlich sagen.
Ganz klar, aber da fragt man sich dann natürlich auch, wie geht's in Zukunft mit ihm weiter? Das treibt auch Björn aus Kiel um. Der hat Folgendes aufgesprochen für uns.
Es ist mal wieder ein Spieltag gewesen, wo wir uns weiterhin fragen, warum ist Oliver Burkes Vertrag noch nicht verlängert worden? Ist ja unglaublich. Die Geschichte von dem Typen. Ich sehe schon die nächste Netflix-Doku für ihn.
Ja, also da könnten wir dann mal wieder so über Storage Units in London sprechen oder einfach über Fußball. Aber es ist natürlich eine gute Frage, die jetzt hier von Björn kommt. Also wo hakt's noch beim Vertrag? Gibt's da schon was Neues? Ich meine, falls es nur letzte Zweifel geben sollte, hat Björk ja wohl alles dafür getan heute, dass der Vertrag dann letztendlich unterschriftsreif sein sollte, oder?
Ja, genau. Also ich glaube wirklich, haken tut's da nicht. Alle sind sich einig. Das ist auch deutlich dem zu entnehmen, was so gesagt wird. Also wenn Ole Werner sich deutlich positioniert und sagt und hofft, dass es weitergeht, Clemens Fritz ganz ähnlich argumentiert und auch Oliver Burke das so sagt, auch wenn er noch sagt, ich überlasse das alles meinem Agenten. Es gab da vorhin in dieser Mixzone diesen ganz lustigen, ja, was heißt lustigen Moment, aber irgendwie einen, wo ich dann doch kurz gestockt habe, weil Clemens Fritz stand gerade bei uns und hat über dieses Spiel gesprochen und sagte dann in dem Moment, als Oliver Burke den Raum betrat, sagte, oh, da ist ja der Held und der Burkulis und ging von uns dann weg, zwei Schritte auf Oliver Burke zu und hat ihm noch, ich glaube, neben einem dicken Glückwunsch noch drei Worte zugeflüstert, die irgendwie so aussahen, als hätte er eben gesagt, red mal noch nicht über den Vertrag, das werden wir schon bald an geeigneter Stelle zu also bekannt geben, das muss nicht unbedingt auch noch heute passieren. Und danach hat Oli Burke dann eben auch relativ, ja, pflichtbewusst einfach nur gesagt, ja, wir warten mal ab, das wird schon alles irgendwie klappen. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass tatsächlich, dass es vielleicht noch ein bisschen ums Geld geht. Er wird einen stark leistungsbezogenen Vertrag bekommen, könnte ich mir gut vorstellen. Also auf jeden Fall zumindest keinen sehr, sehr hoch dotierten. Dafür war die Vorgeschichte jetzt einfach auch so, dass man eben nicht weiß, ob Oli Burke das über einen langfristigen Zeitraum halten kann, was er eben jetzt zeigt. Aber eben, was er jetzt zeigt, ist natürlich auch ein Argument für den Spieler zu sagen, naja, vielleicht packt ihr ja vielleicht doch nochmal einen Euro drauf. Aber es ist für beide halt eine Win-Win-Situation im Moment. Sie wollen eigentlich beide weitermachen. Werder möchte halt nicht zu sehr in die Tasche greifen müssen, kann sich aber natürlich, wenn du einen Stürmer hast, der solche Leistungen wie im Moment zeigt, natürlich jetzt auch nicht da irgendwie die Blöße geben und ihm zu wenig bezahlen.
Ja, da hätten wir mal besser den Lippenleser der Deichstube dabei gehabt. Vielleicht hat er auch einfach nur gesagt, ich liebe dich, mein Freund.
Ja, schön wär's.
Weiß man nicht. Aber nochmal da nachgefragt. Also das wird ja jetzt wohl nicht noch auf den letzten Metern in die falsche Richtung gehen, oder?
Weil nein, auf keinen Fall.
Also verpokert oder so.
Nein, nein, ich glaube, dass da sehr, 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 sehr schnell, also relativ zeitnah eine positive Nachricht kommt. Und die möchte der Verein natürlich vielleicht in dieser ohnehin ganz guten Situation, wer weiß, bald ist Ostern, vielleicht auch nochmal so platzieren. Das ist einfach eine gute Nachricht sozusagen für die Fans als Geschenk jetzt noch oben drauf gibt zu dieser tabellarischen Situation, die ja auch wieder mehr als freundlich ist.
Oh du, dann bringe ich ganz große Eier raus mit Burkulis drauf, so viel ist klar. Lass mal generell aufs Spielgeschehen schauen. Was war in der Partie deiner Meinung nach so der Schlüssel?
Natürlich war es dann hinten raus, wäre das Effizienz, dass das wirklich noch genutzt wurde, aber klar, wir kommen nicht um diesen Platzverweis einfach rum, ne? Das war zumindest eine Schlüsselszene, ob das jetzt der ganz wichtige Moment ist, weiß man nicht, aber Werder hatte sich in der zweiten Hälfte ja dann doch relativ schwer getan, gerade in der Anfangsphase, da waren die Stuttgarter wieder überlegen, Werder hatte kaum noch Torchancen, nachdem sie in der ersten Hälfte ja wirklich sehr, sehr häufig noch vom gegnerischen Tor aufgetaucht waren und Werder brauchte im Prinzip diesen Platzverweis, um wieder richtig ins Spiel zu finden, war danach dann überlegen, hat es kontrolliert und dann eben auch, obwohl es zwischenzeitlich so aussah, dass es mit dem Unentschieden trotzdem zu Ende geht, dann eben noch diesen einen Moment kreieren können, der ja dann eben für einen besseren Ausgang gesorgt hat.
Das war schon der Gamechanger, habe ich auch so gelesen, das stimmt. Hören wir mal, was unser Taktikfuchs sagt. Das ist unser Deichsturmfreund Tobi Escher. Hier ist seine Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Gegen den VfB Stuttgart tat Werder Bremen etwas, was sie schon lange nicht mehr getan haben. Sie konterten den Gegner aus. Das liegt nicht daran, dass Werder Bremen schlecht im Kontern wäre. Im Gegenteil, sie sind eine sehr gute Kontermannschaft. Aber die wenigsten Gegner ermöglichen es Bremen, nach Ballgewinn schnell umzuschalten. Und vor allen Dingen sind mittlerweile in der Bundesliga sehr viele Teams darauf eingestellt, gegen gegnerische Konter sehr gut abzusichern. Der VfB Stuttgart hat jedoch im Heimspiel gegen Werder Bremen ein sehr offensives System gewählt. Sie haben angegriffen in einer Art 4-3-3, teilweise sogar 4-2-4 mit auch weit vorgerückten Außenverteidigern dazu noch. Und dann hatten sie, wenn sie den Ball verloren haben, häufig das Problem, dass sie eben nicht ins Gegenpressing kamen, dass Werder Bremen sehr schnell Schmied oder Stay im Halbraum finden konnte und dann von da aus das Tempo verschärfen, direkt den Ball hinter die Kette zu Burke spielen konnten. Werder hatte in der ersten Halbzeit gleich mehrere Chancen nach Kontern. Ja, es ist ja auch das 1-1 nach so einem Konter gefallen. Gleichzeitig hat aber auch Stuttgart seine Möglichkeiten, weil sie eben dieses offensive System genutzt haben, um immer wieder Werders Mannorientierung zu manipulieren. Vor dem 0:1 hat man Mitchell Weiser wild gestikulieren gesehen, weil man ja nicht genau wusste anhand der Positionswechsel der Stuttgarter, wen er aufnehmen soll. Und so konnte dann Stiller frei durchs Zentrum laufen und das Tor einleiten. In der zweiten Halbzeit war es dann nicht mehr ein ganz so wildes Spiel. Stuttgart hatte die Bremer Konter besser im Griff, weil sie etwas defensiver standen auch, weil sie auch auf den Flügeln etwas besser standen. Dann hat aber die gelb-rote Karte gegen Wolter Mahler das Spiel nochmal auf links gedreht. Dann hatte plötzlich Werder viel Ballbesitz, dann konnten sie keine Konterstrategie mehr fahren. Und es wirkte so ein bisschen, als ob das Spiel austrudelt, aber dann gab es doch nochmal so diesen Kontermoment. Balleroberung rechte Seite, Bittencourt kommt frei ins Zentrum und dann haben sie doch nochmal Stuttgart auf dem falschen Fuß erwischt, innerhalb von 11 Sekunden vom Ballgewinn zum Tor. Berg mit seinen 2 Treffern hier der wichtige Mann, weil er eben der richtige Mann für die Konter war, weil er der richtige Mann für die Sprints in der Abwehr war, weil Werder in diesem Spiel mit Tempo überzeugt hat.
Ja, da ist ja ein ganz spannender Punkt drin, diese Konter. Und ich habe mich gefragt, wie sehr hängt denn Werders Konterstärke jetzt vom Gegner ab, wenn wir das so hören, was der Tobi da sagt?
Ja, es hängt halt davon ab, was der Gegner zulässt. Ne? Also die Konterstärke, sie ist definitiv vorhanden. Du hast halt einen Mann wie Oliver Berg, der super schnell ist. Du hast einen Mann wie Justin Jinba auf der Bank, der super schnell ist. Auch Marco Grüll kann sowas spielen. Also du hast Spieler wie Romano Schmid und auch Felix Agu und Mitch Weiser dann auch noch auf den Außen, die Tempo kreieren und generieren können, was einen Gegner unter Druck setzt. Aber wie eben Tobi richtig gesagt hat, wenn der Gegner sehr, sehr gut gestaffelt hinten steht, dann ist das, so komisch das klingt, auch relativ einfach zu verteidigen. Das hat der VfB eben diesmal nicht so gemacht, weil man eben selber auch einen offensiven Ansatz gewählt hat, was, wie ich finde, nicht mal der falsche Weg war, weil Werder hat zuletzt auch gut ausgesehen, weil von den Gegnern zu wenig Druck kam, gerade Frankfurt und Kiel. Und diesmal haben die Stuttgarter die Bremer wieder viel, viel mehr unter Druck gesetzt und auch früh gestört. Da gibt es zwar Räume zum Kontern, aber wenn du halt richtig gut drauf gehst, dann kommt der Gegner gar nicht erst dazu, überhaupt Konter zu initiieren. Und so war das halt diesmal so ein Balanceakt, den die Stuttgarter eingegangen sind. Und hinten raus ist es halt dann für sie nicht aufgegangen. Oder im Prinzip ja schon während des Spiels. Also die Chance, die Olli Berg auch schon ganz am Anfang hatte, wie gesagt, war ja auch schon eine dicke Kontermöglichkeit. Also da gab es durchaus Momente. Das hat heute einfach aus Werder-Sicht richtig gut zusammengepasst. Die nächsten Wochen werden da vielleicht ganz anders. Da kommen Gegner, die zwar aus dem unteren Tabellendrittel sind, die aber noch total ums Überleben kämpfen, die aber vielleicht trotzdem selber ihrerseits auf Konter setzen und vornehmlich erstmal darum bedacht sind oder darum bemüht sind, die eigene Defensive dicht zu machen. Da wird Werder vielleicht gar nicht so ins Kontern kommen. Das muss man dann auch wieder sehen, wie das laufen wird.
Bei der vergebenen Torchance von Berg, da hätte er im Grunde auf Duxch noch abspielen müssen. Der stand frei, der hat sich auch wahnsinnig aufgeregt. Ist das genauso dieser Punkt, den Ole Werner ja in der vergangenen Woche aufgemacht hat, wo er gesagt hat, naja, der Berg, der braucht da einfach auch nochmal so ein bisschen, er hat es anders formuliert, aber im Grunde Nachhilfe beziehungsweise noch ein bisschen mehr Gespür für die Sache, für genau solche Situationen vor dem Tor?
Ja, es gibt noch genügend Dinge, die Ole Berg noch verbessern kann, weil wenn es nichts mehr gäbe, was man verbessern kann, dann würde er auch nicht bei Werder spielen, sondern wäre ein absoluter Top-Stürmer. Aber natürlich, gerade so Dinge wie Übersicht, finde ich auch, gehen ihm manchmal ein bisschen ab. Häufig hat man das Gefühl, er ist für sich selber zu schnell. Also da ist er so schnell und hat den Ball, dass er dann erst anfängt zu überlegen, Mensch, was stelle ich jetzt eigentlich mit dem Ballgewinn an, den ich hier gerade produziert habe? Da könnte tatsächlich der Kopf noch mal ein bisschen besser nach oben gehen und noch mal der Nebenmann gesucht werden. Wenn er aber natürlich am Ende dann eben selber in dieser Abschlussrange ist und die Dinger jetzt mittlerweile scharf konstant aufs Tor bringt und er konnte sich übrigens auch selbst nicht mehr dran erinnern, wann er überhaupt das letzte Mal 2 Tore in einem Spiel erzielt hat, als wir ihn gefragt haben. Also insofern, wenn sowas funktioniert, dann bist du natürlich erstmal über jeden Zweifel erhaben. Aber wenn du ein Spiel halt verlierst oder eben nur unentschieden spielst, dann kriegst du hinterher natürlich auch die Frage, Mensch, warum legst du da nicht nochmal quer?
Verlassen wir mal das Feld mit Berg und gucken wir mal auf die Szene des Spiels, die du schon angesprochen hast. Nick Woltemade, ausgerechnet er sieht die Ampelkarte, nachdem er Weiser fault. Es sind auch ein paar Aktionen noch zuvor gewesen. Wie bewertest du grundsätzlich die Szene? War die Karte für dich berechtigt oder nicht?
Nee, ich finde sie auch überhart. Also natürlich sieht die Szene ganz blöd aus, weil Woltemade der Ball so ein bisschen vom Fuß wegspringt und er dann noch so hinterhergeht. Also ich glaube, und da sind wir dann am ehesten bei dem, was Ole Werner auch so gesagt hat, dass das für einen Schiri in dem Moment auch super schwierig zu entscheiden ist. Der hat das Realbild, der sieht das und denkt im ersten Moment, okay, der geht danach. Mitchell Weiser hebt auch zugegeben etwas theatralisch dabei ab, auch wenn er hinterher, wir haben ihn da auch nochmal gefragt, gesagt hat, es war ein klares Foul. Aber natürlich in der Gesamtheit ist es dann schon verwunderlich und da kann man den Stuttgarter Ärger total verstehen, dass das einfach kein Platzverweis ist. Und natürlich war das ein absoluter Gamechanger in jeglicher Hinsicht. Die Stuttgarter Verantwortlichen haben sich hinterher auch noch hingestellt, haben gesagt, der Schiedsrichter, also Daniel Schlager, hat es wohl in den Katakomben auch eingeräumt, dass es ein Fehler seinerseits war. Und jetzt versuchen sie beim VfB insofern Protest und Einspruch einzulegen, dass Nick Woltemade jetzt wenigstens nicht gesperrt wird, sondern im Prinzip einen Freispruch erhält. Aber natürlich lindert das deren Schmerz nicht, dass du dieses Spiel dann mit 10 Mann beendest und dann ja, wie eben gesagt, auch die Kontrolle über die Partie eben dadurch verloren hast.
Und ich glaube, wenn es einer nachvollziehen kann, dann ja im Grunde wir Werderaner, denn wir hatten genau diese Entscheidung gegen uns Anfang des Jahres und es hat verdammt wehgetan. Florin aus Verl ist auch eine, die nimmt die Emotionen in den Blick, die sieht das nämlich folgendermaßen, dass ausgerechnet, wie es bei Werder oft typisch ist, ein Ex-Bremer im Fokus steht, aber anders als normalerweise, Platzverweis statt Gegentor, hätte ich so vorher auch nicht gedacht. Tut mir leid für Wolte Messi, seine Familie und Freunde waren sicher im Stadion vertreten und generell war die Entscheidung doch etwas unempathisch. Und auch Ole Werner hat sich dazu in der PK nach dem Spiel geäußert. Ich finde recht überraschend, einfach deshalb, weil es war ja jetzt keine Entscheidung, die er noch großartig bewerten müsste, aber er hat es trotzdem getan und war da ganz und gar auf Stuttgarts Seite. Wir hören mal rein.
Das ist sehr wenig, ich weiß gar nicht, bei der ersten gelben Karte ist es sicherlich keine Absicht, unglücklich, einer von vielen auch sehr ruppigen Zweikämpfen oder leidenschaftlichen Zweikämpfen einfach, wo dann der Ellenbogen im Gesicht ist. Das ist nun mal die Regel, auch wenn es keine Absicht ist. Bei der zweiten ist sehr wenig Kontakt. Ich weiß auch gar nicht, wer da wen zuerst berührt. Deshalb muss man da wahrscheinlich nicht gelb-rot geben. Am Ende sage ich aber auch ganz ehrlich, ich bin von Montags bis Freitags Schiedsrichter im Training und bin froh, dass ich es am Wochenende nicht auch noch sein muss. Denn solche Situationen, ja, sind sicherlich auch nicht einfach zu entscheiden, aber man muss hier nicht auf eine gelb-rote Karte entscheiden.
Ja, also nochmal, das sagt ja einiges aus, dass Ole Werner die Stuttgarter sich teilt. Du hast jetzt gerade gesagt, es gab die Reaktion des Schiris Schlager. Das heißt also, klares Einsehen hier. Das heißt aber im Umkehrschluss ja auch, Stuttgart hätte gute Chancen, dass das entsprechend mit der Sperre zumindest zurückgenommen wird.
Genau, da würde ich dann auch mal von ausgehen. Also das war ja wirklich unisono. Also auch bei Werder waren sie alle der Meinung, dass das viel zu hart war. Und ich finde das auch richtig, das so zu sagen. Also eben, weil wir auch schon sehr häufig in dieser Saison und gar nicht nur bei Werder, sondern insgesamt in der Liga drüber gesprochen haben, was da teilweise für Fehlentscheidungen gepfiffen wurden oder ja, entschieden wurden. Und da musst du dann einfach, also müssen beide Mannschaften einfach darauf hinweisen, dass das in dem Fall ein Fehler war. Sieht jetzt doof aus für den Schiri, der macht das, glaube ich, auch nicht mit Absicht, dass, auch wenn das natürlich dann immer so wirken mag. Insofern gehe ich mich da total bei Ole Werner. Der hat in diesem Moment einfach so entschieden. Klar kann man sich das danach nochmal in Ruhe angucken. Das ist dann, glaube ich, der kleine, aber feine Unterschied und das auch, was die Stuttgarter sehr gestört hat, weil theoretisch, wenn er da auf den Monitor guckt und dann sagt, okay, es war eine Fehlentscheidung, so wie er es halt hinterher macht, dann wird natürlich schon auf dem Platz das zurückgenommen. Ich weiß nicht, ob er das Signal bekommen hat, zu sagen, okay, es war keine klare Fehlentscheidung, dann steht diese Entscheidung halt und man muss sie nicht revidieren, aber das macht das Ganze nur noch verworrener.
Ich wollte gerade sagen, das macht's ja viel schlimmer. Und wir haben übrigens auch noch eine andere Stimme bekommen von Thomas aus Heidelberg. Der schreibt nämlich, der Platzverweis war nicht völlig unberechtigt. Bei beiden Ellbogenchecks ging ganz klar Absicht voraus. Ich denke, der Schiedsrichter hat das in der Gesamtbetrachtung nicht ganz unberücksichtigt gelassen. Ist das in deinen Augen ein Argument für die Entscheidung, rot zu geben? Dann doch vielleicht?
Nee, da bin ich tatsächlich mal auf der Seite der Unparteiischen. Also du darfst eigentlich nicht jemanden für etwas bestrafen, was er im Vorfeld gemacht hat. Da musst du auch wieder in diese Szene neutral reingehen. Natürlich sehen wir immer mal wieder so eine Geste. Du hast jetzt irgendwie 4 Fouls hintereinander begangen. Jetzt bist du mal dran mit einer gelben. Das ist sicher richtig. Aber da stand Nick Woltemade ja eigentlich nicht in Verdacht. Es war ja insgesamt so, auch das hat Mitch Weiser hinterher noch gesagt, er hatte so grundsätzlich nicht das richtig gute Gefühl vom Schiedsrichter an diesem Tag. Also es waren viele skurrile Entscheidungen und wenn man dann auch mal genau hinsieht, also auch Marco Friedl hat sich ja einige intensive Duelle mit seinem Kumpel Nick Woltemade da geliefert und er war auch nicht immer derjenige, der diese Duelle gewonnen oder fair für sich entschieden hat. Und Marco Friedl ist ungeschoren davon gekommen. Also wenn der Schiedsrichter seine Linie konsequent fortgesetzt hätte, hätte man zumindest auch da mal irgendwann eine gelbe Karte mindestens ziehen müssen, um zu sagen, ja komm, du hast jetzt auch hier 3-4 Mal hingelangt. 2-mal, meine ich mich sogar zu erinnern, war es ziemlich taktisch, wo die Stuttgarter noch hätten aufdrehen können. Also da war die komplette Linie nicht da. Und natürlich sind diese beiden Treffer mit dem Ellenbogen ist eine schwierige Sache. Da haben die Stuttgarter aber auch zu Recht gesagt, ja gut, Nick ist halt 1,98 groß. Also irgendwo muss er mit den Armen ja hin, wenn dann ein kleiner Gegenspieler kommt. Also mit Absicht, das wollte ihm da keiner unterstellen, auch nicht im Bremer Lager. Also dafür kennen die sich auch alle zu gut, als dass Nick Woltemade da plötzlich jetzt Ellenbogen gegen die Ex-Kollegen verteilen würde.
Ja, das liegt dann an den einzelnen Körperformaten. Da bin ich total bei dir. Malte, wir sprechen vor diesem Podcast ja immer grob die Themen ab. Und bei dir war als Vorschlag auch Europa dabei. wo genau willst du in dem Kontext jetzt mit mir hin? Also vor in allem Europa. Inhaltlich. Geografisch meine ich gar nicht.
Ja, gut. Also bei 3 Punkten Rückstand auf Platz 6. Ich glaube, es sind 4 Punkte auf Platz 5. So kurz vor Saisonschluss. Da darf man, glaube ich, mal wieder drüber reden. Also bei Werder tun sie es immer noch nicht so richtig. Also Olli Berg war tatsächlich so mit der Einzige, der gesagt hat, ja, natürlich, es ist möglich. Wir müssen alle dran glauben. Das kann hier was werden. Und auch Sennelin sagte so ein bisschen so, ja, es ist schwer, sich davon freizumachen. Wenn du da oben stehst, willst du natürlich auch dazugehören. Und das wollen sie natürlich alle. Aber alle anderen Spieler haben sich doch sehr, sehr bemüht, das weiterhin nicht so in die Öffentlichkeit zu tragen, weil sie einfach, ich glaube, das unterstelle ich ihnen jetzt einfach mal, diese Fallhöhe nicht schaffen wollen. Sie wissen, dass wir drüber berichten. Sie wissen, dass viele Fans jetzt wieder drüber sprechen. Das heißt, wenn sie es nicht schaffen, kriegen sie auch in 3 Wochen wahrscheinlich von allen Seiten wieder um die Ohren, dass sie es eben nicht geschafft haben. Jetzt bleiben sie, sie haben es sicherlich intern formuliert und wenn du halt so eine Serie wie jetzt gerade hingelegt hast und plötzlich wieder drin bist in einer Saison, von der wir alle schon gedacht haben, sie sei wirklich jetzt komplett im Eimer, geht's jetzt wieder um was. Und Ole Werner hat ja hinterher gesagt, die Mannschaft kann jetzt komplett befreit aufspielen. Das muss man auch mal ganz klar so sagen, das kann sie wirklich. Die 40 Punkte wurden geholt, die 42 Punkte aus dem Vorjahr wurden schon erreicht. Man hatte wieder unterm Strich überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun. Das ist wirklich schon ein starkes Signal eines Clubs, der vor einigen Jahren noch in der Zweitliga unterwegs war. Und jetzt, du hast den Druck nicht. Ole Werner hat gesagt, es sind andere Mannschaften da oben, die haben den viel größeren Druck. Die müssen nämlich nach Europa. Werder kann nach Europa. Natürlich wollen die nach Europa. Aber ich glaube, also wenn wir jetzt am 34. Spieltag, also vorm 34. sind und da besteht dann irgendwann die Chance, da wird sicherlich einer um die Ecke kommen und wird sagen, ja, natürlich wollen wir dahin. Und natürlich wollen die dahin. Also das ist ja, du spielst ja Fußball, um zu gewinnen. Also das wäre ja völlig untypisch, absurd. wenn die sagen würden, nee, wollen wir nicht. Und deswegen, finde ich, kann man bei 3 Punkten Rückstand und bei diesem Restprogramm, was nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick aussieht, aber kann man trotzdem sagen, natürlich geht das jetzt um Europa. Aber das sagen eben aktuell 10 Teams in der Liga.
Aber ich liebe diese Rolle vom Gejagten zum Jäger. Also das gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da schwingt auch Sven aus dem Kurfürstenviertel mit. Der schreibt nämlich, so ein einstelliger Tabellenplatz ist ja schon mal schick. Ich hoffe, sie können den Spirit in die verbleibenden Spiele retten. Dann wäre ja vielleicht noch etwas möglich. Bleibt zu hoffen, dass sie gefestigt genug sind, eine solche Leistung wie gegen Frankfurt oder Stuttgart, auch gegen Bochum, Union, Pauli oder Heidenheim zu bringen. Ja gut, du sagst, es ist mitunter wahrscheinlich, dass das so weiterläuft, dass Werder noch den Sprung nach Europa schafft. Und damit möchte ich das Kapitel auch schließen, weil ich einfach immer Angst habe, wir verhexen das. Ich bin aber auch bei dir, man muss sich Ziele setzen, vielleicht einfach bescheiden sein dabei, innerhalb, intern darüber sprechen, innerhalb der Mannschaft, aber das Ganze gar nicht so sehr nach außen tragen. Ich glaube, da fahren wir ganz gut mit und hoffen wir mal, dass es dann auch reicht.
Du musst dich halt auch weiterhin auf deine Arbeit jetzt konzentrieren. Es hilft dir nun wirklich nichts, jetzt plötzlich zu sagen, nee, wir können das schaffen und dann vergeigst du die nächsten Spiele. Du musst jetzt genauso wieder so angehen wie in den Wochen zuvor. Mhm. Also nicht denken, das ist Bochum, sondern du musst denken, okay, verdammt, das ist Bochum, für die geht's um alles. Da müssen wir richtig zur Stelle sein, sonst wird's eh nicht funktionieren.
Und genau, bevor wir nämlich über Bochum sprechen, sollten wir noch deine Notenvergabe in den Blick nehmen.
Ah, okay.
Denn da gab es jemanden, der konnte das nicht so ganz nachvollziehen, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch. Der hat Folgendes geschrieben, er oder sie, ich weiß gar nicht, Geschlecht unbekannt. Hallo Deichstubenmannschaft, was ist denn mit euch nicht richtig? Habt ihr die Spielernoten noch beim Stand von 1:0 geschrieben? Friedel eine 3, ehrlich, also mit diversen Fragezeichen versehen das alles. Mhm. Stark eine 3,5, nee. Oder? Stay eine 4,5. Wenn man in Stuttgart 1:2 gewinnt, kann man doch nicht jede Made im Apfel heraussuchen. Hast du dich jetzt zu sehr aufs Tier im Obst konzentriert oder was ist da passiert bei den Noten, die du vergeben hast?
Ja, ich kann den Unmut nachvollziehen, wenn man 2:1 gewinnt, das stimmt, dann sollten die Noten in der Regel ein bisschen besser ausfallen. Ich finde trotzdem, das habe ich ja gerade eben auch schon mal erwähnt, dass Werder eben auch streckenweise jetzt nicht so überzeugend war und eben diesen Platzverweis auch gebraucht hat, um dieses Spiel am Ende zu gewinnen, weil ich glaube, es ist natürlich jetzt schwierig zu beweisen, das Gegenteil, aber ich glaube tatsächlich, sonst wäre es sehr, sehr schwer geworden, die 3 Punkte da mitzunehmen. Da waren mir die Leistungen teilweise zu schwankend. Also wenn ich jetzt auch speziell einen Jens Day nehme, der war für mich irgendwie nicht präsent in dieser Partie. Natürlich tauchte der in ein oder anderen Situation mal irgendwie auf, aber hatte erschreckend viele Ballverluste für seine Verhältnisse. Die Körperlichkeit, die er immer wieder einbringt, normalerweise kam diesmal so überhaupt nicht zum Tragen. Dann diese Unsitte, eine gelbe Karte zu fordern, da völlig zu Recht dann auch eine für zu bekommen. Das sind alles so Faktoren, die da so eine Rolle gespielt haben, weshalb die Note bei ihm diesmal zum Beispiel nicht so gut ausgefallen ist. Ich kann verstehen, dass man einem Friedl und einem Niklas Stark gerne eine höhere Note geben möchte. Vielleicht wären beide auch mit einer halben Note höher, besser ausgestattet, noch besser bewertet worden. Aber ich bleib dabei. Also ich finde es jetzt auch nicht völlig falsch, nur weil man gewonnen hat, vielleicht ein bisschen tiefer ins Regal zu greifen, weil es eben auch Phasen gab, und das kann man nicht wegdiskutieren, in denen es nicht so rund lief. Also nur weil es 2:1 gewonnen wurde, stehen nicht alle bei mir automatisch auf 1.
Aber die 3 bei Friedel, da habe ich mich auch gefragt. Ne? Klar, der war im Dauerduell mit Woltemade, ist da auch nicht immer als Sieger hervorgegangen. Aber grundsätzlich ist er ja einer, der nach wie vor dafür sorgt, dass die Kollegen in Schwung kommen, dass die Strategie auf dem Feld umgesetzt wird und so weiter.
Ja, aber ich habe ihn auch schon souveräner gesehen. Also das muss man ja auch mal so ein bisschen vergleichen mit dem, was schon mal war. Aber ich finde, also gerade das finde ich an den Noten ja auch immer so schön, dass man so vortrefflich darüber diskutieren kann. Also das ist ja das Schöne. Also jeder hat seine eigene Sicht auf die Dinge, ob er im Stadion oder das am Fernsehen gesehen hat. Und das finde ich immer wieder spannend, wenn es nicht komplett auseinandergeht. Aber das ist eh immer persönliches Empfinden. Also mir geht es da manchmal genauso. Wenn die Kollegen zum Beispiel auch eine Note geben, sitze ich manchmal auch da und denke so, okay, cool, der hat es ganz anders gesehen als ich. Also das finde ich eher spannend und herausfordernd, als dass ich jetzt sagen würde, da fehlt die Fußballkompetenz.
Ja, das ist auch alles fein. Du kannst es ja erklären. Das finde ich wichtig. Also wenn wir keine Erklärung hätten für die Noten, dann wird es schwierig. Ne?
Das
war schon in der Schule damals so. Also die Lehrer habe ich wirklich nicht gemocht. Vielleicht noch eine Sache. Klaus aus Goslar möchte noch was wissen zu Stay. Für mich heute ein kleiner Wermutstropfen. Jens Stay, gelbe Karte fordern geht gar nicht. Und danach war es auch nicht die erste Schwalbe von ihm. Agiert er da in deinen Augen immer gut? Weil nicht alles ist gerechtfertigt, glaube ich, was er Richtung Schiri sendet, oder?
Nee, also dass er da versucht, wenn es als diesen Kontakt gab, dass er den dann nimmt und hofft, dass es vielleicht einen Elfmeter in der kniffligen Phase für Werder gibt, also das finde ich noch irgendwie halbwegs legitim. Natürlich siehst du, wenn es nicht gepfiffen wird, das sieht immer ein bisschen plump aus. Für mich ist wirklich so, also dieses Fordern, das geht gar nicht. Er meckert ohnehin ja relativ viel. Steht bei 9 gelben Karten. Also da könnte man auch mal langsam auf die Idee kommen, das vielleicht einfach zu lassen, Emotionen hin oder her. Also diese Regel, dass eigentlich nur der Kapitän vorstellig werden darf, ist ja nun hinlänglich bekannt. Und ich glaube, man hat auch relativ schnell ein Gefühl eben für diesen Schiedsrichter in Stuttgart gehabt, dass man vielleicht da etwas auf die Bremse tritt und seine Emotionen zügeln sollte. Da würde ich auch sagen, die Energie woanders hin kanalisieren und nicht so ein Blödsinn wie Geld fordern oder so. Also würden wir umgekehrt, wenn es einer aus der gegnerischen Mannschaft macht, würden wir genauso sagen, die Karte hat er mehr als verdient, das gehört sich nicht, soll sich auf sein Spiel konzentrieren. Und so sehe ich es in dem Fall auch.
Also das ist dann leicht übertrieben an der Stelle. Wo wir gerade bei Emotionsausbrüchen sind, ich habe da einen unglaublich positiven für uns alle und zwar von Jörg aus Viersen. Mit dem nehmen wir nämlich jetzt mal Fahrt auf fürs Osterwochenende und für das Spiel gegen Bochum am Samstag um 15:30 Uhr im Weserstadion.
Ey Leute, unsere ganze Mannschaft, ein Wahnsinns-Mentalitätsmonster von Anfang bis Ende. Alter, bin ich stolz drauf. Wir haben genau das, was wir gegen Frankfurt gemacht haben, nochmal bestätigt und für mich, für meine Begriffe sogar noch einen Ticken besser. Leute, was für uns wirklich, wirklich möglich ist in dieser Saison, in dieser Verfassung, wenn wir jetzt so ziemlich voll sind mit der Mannschaft und sich nicht noch irgendwie irgendjemand verletzt oder sonst was, dann haben wir richtig, richtig Power. Und nur wir bestimmen, was jetzt noch draus wird.
Ach, das ist ja echt ein Traum. Also übrigens, diese Sprachnachricht geht noch ewig weiter. Und ich glaube, also wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann spiele ich die ab. Dann
vielleicht schickt er dir ja auch mal eine mit deinem Namen oder so.
Genau, ja, könntest du das bitte tun? Und dann wird das einfach mein Klingelton, habe ich mir überlegt. Aber kommen wir mal auf den Punkt. Ich meine, 15 Punkte sind noch zu vergeben. Mhm. Siehst du das auch so, dass wir in der Rolle sind, dass nur noch wir bestimmen, was jetzt noch geht?
Ja, auf jeden Fall. Also dafür sind die Gegner eben dann tatsächlich überwiegend, jetzt nehmen wir mal Leipzig aus, aber überwiegend alle von unten und haben ihre eigenen Probleme. Und du stehst deutlich höher in der Tabelle, hast viel mehr Selbstbewusstsein, zeigst jetzt gerade wieder, dass du auch gut kicken kannst. Und ich finde, das kommt in der Nachricht sehr gut raus, wenn man als Fan wieder stolz auf die Mannschaft sein kann, hat diese Mannschaft sehr, sehr viel erreicht noch in dieser Spätphase der Saison. Eben, dann erinnere ich eben nochmal an diese Monate oder an diese Wochen, in denen halt vieles einfach komplett daneben ging und viele den Stab auch durchaus zu Recht über diese Mannschaft gebrochen haben. Und wenn sie es jetzt hinbekommt, dass man wieder stolz auf sie ist, dann ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und natürlich hat Werder das alles komplett in der eigenen Hand. Du hast mehr Heimspiele als Auswärtsspiele jetzt noch. Es war zuletzt nicht immer ein Vorteil für Werder, aber es spricht vieles auf dem Papier für die Mannschaft, aber sie muss es jetzt halt umsetzen. Und wenn du es dann am Ende nicht schaffst, dann kannst du es wenigstens dir selber vorwerfen und nicht irgendwie jemandem anderen, sondern dann hast du es wirklich selber vergeigt. Das ist dann hart. Leo Bittencourt hat hinterher auch gesagt, ja gut, wir gucken mal am Ende, was rauskommt. Wir werden alles versuchen. Wenn es sein soll, dann soll es jetzt schon sein. Und wenn nicht, dann haben wir die nächste Saison wieder eine Chance, noch mehr Punkte zu holen. Das klingt immer blöd und langweilig, aber unterm Strich hat er damit recht.
Lass uns noch mal so ein bisschen auf Bochum schielen. Mhm. Bernd aus Rheinhessen, der hat uns zwei Sprachnachrichten geschickt. Ich habe aber jetzt einfach mal einen Punkt rausgezogen. Der sagt nämlich, Bochum kann sich nicht nur hinten reinstellen, die müssen ja auch punkten. Und wenn man mal auf die Tabelle schaut, also die haben wirklich die Position, die müssen um alles kämpfen. Die haben die letzten 4 Spiele verloren, da läuft's ganz und gar nicht. Aber ist das nicht genau so ein Gegner, wo Werder dann vielleicht auch leichtsinnig werden könnte?
Total. Also es ist auch ein absoluter Charaktertest, sehe ich ganz genauso. Also wer da mit der falschen Einstellung reingeht, der wird, glaube ich, aber auch, also sowohl von den Teamkollegen als auch von den Fans im eigenen Stadion, als aber auch vom Trainer dann sofort abgestraft. Da will jetzt natürlich jeder, und da meine ich auch wieder sowohl Publikum als auch teamintern, jeder sehen, dass du jetzt für dieses Ziel, was du da vor Augen hast, brennst. Ob es dann klappt oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Aber du musst jetzt einfach noch 5 Wochen, es sind wirklich nur noch 5 Wochen, einfach erleben, dass diese Mannschaft jetzt um jeden Preis diese Ziele erfüllen will. Und das hat sie in den vergangenen Wochen, hat sie das wirklich sehr, sehr gut geschafft. Und wenn sie das weiterhin fortsetzt, dann ist sie da auf einem richtigen Wege. Also es ist wirklich so, du kannst nur dich selber stoppen. Und gegen Bochum, es wird halt alles super unangenehm. Also danach gegen St. Pauli genauso, auch Heidenheim am letzten Spieltag, das sind alles keine Geschenke, auch wenn das auf dem Papier erstmal so aussehen mag. Aber das werden ganz andere Spiele. Da wird jetzt die spielerische Hochkultur nicht so groß sein. Da gehen dann vielleicht eher diesmal wieder so Zweikampfquoten und Laufleistungen sind dann wieder die entscheidenden Attribute, die man da haben will. Und die wenigen Chancen, die du vielleicht nur bekommst, musst du dann halt einfach auch machen. Und im Umkehrschluss ist die Absicherung halt weiterhin das A und O. Wenn du dem Gegner was anbietest, dann kann auch ein vermeintlicher Außenseiter in Bremen gewinnen und Punkte holen. Das haben wir schon häufig genug auch in dieser Saison erlebt. Also Werder ist gewarnt. Man ist ja immer noch geneigt zu glauben, dass dieser Aufschwung, der jetzt gekommen ist, immer noch so ein bisschen brüchig ist, weil es eben auch ganz anders kommen kann. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie Werder da jetzt durch die nächsten Wochen geht, weil so eine Situation, die gab es ja nun wirklich in Bremen schon länger nicht mehr, dass die Mannschaft noch richtig so ein Ziel vor Augen hat, weil nach unten hin wirklich alles komplett erledigt ist. Und also es ist ja auch nicht nur Bonus, sondern du kannst ja wirklich jetzt noch richtig was Geiles erreichen, von dem ja alle ewig geträumt haben. Also das ist ja, natürlich ist das Druck und natürlich ist das auch, ist das hart, wenn du es dann nicht erreichst, aber es ist ja auch eine brutal geile Chance für jeden Einzelnen, der da kickt.
Hoffen wir mal, dass nicht zu viel Laissez-faire reinkommt, aber das werden die schon wuppen, die Jungs. Ich bin da zuversichtlich. Und wir schließen mal mit Florin aus Verl. Die hat noch folgende Challenge für uns. Oha. Zum Abschluss noch eine Frage an den kreativen Spirit in der Deichstube. Wie könnte man das Sturmduo aus Duxch und Berkules Berg nennen? Vielleicht können sie ja die nächsten hässlichen oder vielmehr bärtigen Vögel werden. Was meint ihr? Ich hatte so an Buxi gedacht. Was meinst du, Malte?
Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Ja, oh, das trifft mich jetzt echt völlig auf den falschen Fuß. Ich würde es in die Runde geben, würde ich tatsächlich sagen. Mhm. Ich würde da lieber unseren Hörern die Chance lassen und mich so aus der Verantwortung stehlen.
Sehr gut. Liebes Kollektiv, schreibt uns doch mal, was denkt ihr, was für einen Namen sollten die bekommen, die zwei? Also ich finde ja, mit den Vögeln, das müssen wir irgendwie mal ablegen. Also das, da hängt zu sehr Füllkrug dran.
Ja, genau.
Da müssen wir, glaube ich, müssen wir was anderes anstreben. Also seid kreativ und schreibt uns. Es ist bald Ostern, da geht es darum, viele Farben ins Leben zu bringen und auch viele neue Worte. Wir freuen uns auf eure Beiträge. Ja, und grundsätzlich gilt ja, ihr kennt das Spielchen, wenn ihr zwischendrin was habt, dann schickt uns das alles rüber an die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Heute sind wir ja sehr kurz geworden, mein Lieber. Also wir haben jetzt so die, ich glaube, 34er-Marke geknackt. Aber ihr Lieben, ihr müsst auch wissen, wir haben uns um Mitternacht zusammengeschaltet, der Malte und ich. Es ist ein Mitternachts-Podcast. Das fühlt sich irgendwie so ein bisschen komisch an, Malte. Findest du nicht auch?
Ja, wirklich. Ich hab's mir auch anders vorgestellt, meine erste Nacht mit dir zu verbringen.
Ja, also ich finde es auch, es ist so ein bisschen unpersönlich, aber ja, gut, total. Das machen wir beim nächsten Mal einfach anders.
Ja, Auswärtsspiele sind dafür irgendwie nicht geeignet. Also das Bett hier neben mir im Hotelzimmer schreit gehörig nach meinem Kopf auf dem Kissen. Also es ist wirklich, ich bin echt K.O.
Ich höre auch mein Bett. Ich war jetzt 10 Tage von zu Hause weg und ich freue mich sowas von auf die eigene Kiste. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Also, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast mit dem klassischen Satz. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es nicht. Und dann sagen wir auch noch Cheers, good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und auf allen Plattformen, wo es diese Podcasts so gibt. Mein Lieber, ich danke dir.
Ich danke dir. Ja, macht's gut, komm gut in die Ostertage.
Träum vom Buxch, okay?
Duck and run.
So. Bis dann, mach's gut. Ciao. Ciao. Macht's gut, ihr Lieben.